Und hier ist es so, dann wird oft schnell auf Psyche oder Hormone geschoben. Das ist auch richtig so, aber es fehlt die körperliche Untersuchung. Also auch Frauen mit Schlafstörungen sollten, schauen Sie, dass sie sich einmal wenigstens schlafmedizinisch untersuchen lassen, eine Nacht lang, damit wir sehen können, ist da nicht doch noch was. Aber wenn du in der Sandwich-Phase des Lebens bist, du musst das Haus abbezahlen, musst die Kinder zur Schule bringen, musst selber arbeiten, musst funktionieren, dann kannst du dir das nicht leisten. Und dann kommt ein solcher Druck auf den Schlaf und die Schlafstörung bis hin zur Panik vor der nächsten Nacht. Das ist eigentlich das, womit wir zu tun haben. Ja?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf. Schön, dass du hier dabei bist. Und heute habe ich ein richtig spannendes Thema. Ich spreche in meinen Coachings oder auch auf Instagram oder privat immer wieder sehr gerne über dieses Thema. Denn wenn es um ganzheitliche Gesundheit geht, finde ich, bekommt dieses Thema zu wenig Beachtung. Dabei ist es einer der essentiellsten Hebel, die man für sich in den Alltag integrieren kann und muss, meines Erachtens, um davon auf allen Ebenen zu profitieren, um ganzheitlich gesund zu sein zu liegen und in seine Balance zu kommen, das Thema Schlaf. Wir sprechen heute mit Schlafexperten Dr. Michael Feld. Er ist Schlafexperte, hat eine eigene Praxis in Köln und ist ziemlich umtriebig, auch im Bereich Longevity und Schlaf unterwegs. Wir wissen ja, Schlaf, in unserem Schlaf werden unsere Zellen über Nacht auch gereinigt, versorgt, neue Zellen werden gebildet. Also es passiert wahnsinnig viel im Schlaf und doch haben wir im Alltag alle wirklich auch damit zu kämpfen. Vielleicht du auch. Wenn das was für dich ist und du sagst, eine Mütze Schlaf könnte ich irgendwie gebrauchen, dann hör dir die Folge bitte unbedingt an. Er teilt wirklich neueste Studien, wissenswerte Tipps, die wir in den Alltag integrieren können und lässt uns da aber auch gleichzeitig bei all dem Wahnsinn, der da draußen natürlich auch teilweise los ist, auch ein bisschen entspannter auf das Thema Schlaf blicken. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude beim Hören und Anhören dieser Folge. Und bevor wir in die Folge starten, hier noch eine wichtige Ankündigung. Aktuell sind die Tore für das Time to Shine Mentoring wieder geöffnet, nur für kurze Zeit. Das ist ja mein Mentoring-Programm, in dem ich dich über 3 Monate begleite. Vor allen Dingen, wenn du über 40 bist, mit den Themen Hormonchaos, unerklärliche Gewichtszunahme, Heißhunger, Stimmungstiefs oder auch Schlafproblemen zu kämpfen hast und dich endlich wieder richtig wohl in deinem Körper fühlen möchtest, dann könnte das richtige Mentoring für dich sein. Du bekommst leckere Rezepte, sofortigen Zugriff auf den Mitgliederbereich. Und ich unterstütze dich in Live-Coachings jede Woche, ganz persönlich und individuell. Du findest den Link zum Mentoring hier in den Shownotes und bis Sonntag kannst du noch vom Early Bird profitieren, also nutz das super gerne. Und ansonsten, wenn du dir unsicher bist, buch dir gerne auch ein kostenloses Beratungsgespräch. Auch hierzu den Link einfach aus den Shownotes verwenden. Ich freue mich, da klären wir einfach deine Fragen und wir schauen, ob ich dich unterstützen kann und dich unterstütze, wieder voll und ganz in deine Kraft zu kommen. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns da. Ich freue mich auf dich. Hallo, lieber Michael. Ich grüße dich sehr hier im Naturally Good Podcast. Freue mich sehr, dass du Zeit hast, hier mit mir über dieses wahnsinnig spannende Thema Schlaf zu sprechen. Du bist Allgemeinmediziner und Schlafmediziner. In Köln hast du ja eine Praxis und wir haben uns kürzlich kennengelernt auf einer Veranstaltung. Ich habe sofort gesagt, wir müssen unbedingt einen Podcast zu dem Thema machen, weil ich natürlich weiß, wenn man sich ganzheitlich mit dem Thema Gesundheit, holistische Gesundheit beschäftigt, dass der Schlaf so unglaublich wichtig ist. Und ich finde ja ganz oft, dass er nach wie vor unterrepräsentiert ist in vielen Ansatzweisen. Und ja, ich begrüße dich erstmal ganz herzlich und bin sehr gespannt, was du uns hier so zum Thema Schlaf gleich mitgeben wirst.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, vielleicht erstmal eingangs, wie bist du für dich zu dem Thema gekommen? Warum ist es dir so ein großer Herzenswunsch da, natürlich auch Menschen zu unterstützen? Und wie bist du dazu gekommen, dass du dich mit diesem Thema so ganzheitlich auseinandergesetzt hast?
Also ich bin wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen. Ich hatte meine erste Stelle in der Nordseeklinik auf Sylt. Ich habe in Köln studiert und wollte hier mal weg. Und habe da eine ganz normale internistische Ausbildung angefangen. Die hatten aber ein Schlaflabor und brauchten einen, der es nebenbei macht. Ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Also es ist jetzt 25 Jahre her. Und dann bin ich da so reingeschlunzt und fand das von Anfang an sehr spannend. Sozusagen, wir können ja mit unseren Untersuchungsmethoden den Leuten beim Schlafen zuschauen. Also dann kriegst du ja dann so mehrere Kabel dran, dann kann man sehen, zwar nicht, was du träumst, aber ob du träumst, wie du atmest. Also du guckst dir die Nachtseite des Lebens an. Und das ist etwas, was normalerweise ja in allen Arztpraxen ist Tagesmedizin. Ja? Und die Nacht ist eher privat. Naja, und dann fand ich das immer interessanter und irgendwann wusste ich nicht so genau. Und dann habe ich mich irgendwann mit dem Thema als Schwerpunkt niedergelassen. Und ich muss sagen, dass ich das immer noch sehr spannend finde, weil nach wie vor ja die Hälfte dessen wir immer noch nicht verstanden haben. Das ist ja nach wie vor ein unheimlich spooky Zustand. Überleg mal, du rullerst da 7, 8 Stunden in die Bewusstlosigkeit und da läuft ein völlig automatisches Programm im Körper und in der Seele. Und das ist nach wie vor, ist es hip.
Ja, auf jeden Fall. Aber was passiert genau im Schlaf? Du bist hier der Experte und wir wollen das jetzt natürlich alle nochmal, weil früher oder ich sag jetzt mal, das hat ja auch, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, ne? Also diese ganzen Reparaturprozesse, die da ja auch ablaufen, auch so Stichwort, gerade wenn man präventiv auf seine Gesundheit schaut, ist der Schlaf, bekommt er ja immer mehr Fokus, zum Glück. Aber was passiert da generell erstmal rein fachlich im Schlaf?
Also da passiert unglaublich viel, aber wenn man es jetzt mal versucht in so ein paar Schlagworte, also der Schlaf ist die einzige wirklich nachhaltige Reparatur-, Regenerations- und Entmüdungsphase des Menschen. Also wenn man sich halt mal vorstellt, der Mensch ist ein Tagesjäger, also das heißt, man muss ja immer aus der Evolution heraus denken. Und der Mensch hat sich, oder wir orientieren uns hauptsächlich mit den Augen in der Welt, ja. Und tagsüber ist es hell, da siehst du das Reh und nachts ist es dunkel, da hat der liebe Gott gesagt, da siehst du eh nichts. Also Mensch, nimm du doch mal die Nacht als deine Regenerationsphase. Während das ja bei nachtaktiven Tieren, Katzen, Eulen, Mäusen, ist es ja umgekehrt. Das sind Nachtjäger, ja. So. Und die allerdings ja auch schlafen müssen, nur nicht so wie wir. Und der Schlaf ist insbesondere für das Gehirn und das Immunsystem enorm wichtig. Die Muskeln kämen theoretisch auch mit weniger Schlaf oder sogar mit Ruhe aus. Die werden jetzt auch nicht so leistungsfähig, wenn du jetzt nur 6 Stunden auf der Couch liegst, aber wach bist. Aber das Gehirn und das Immunsystem sind lernende Systeme, die jeden Tag mit Milliarden von Informationen befeuert werden. Also alleine, was in deine und meine Augen an einem Tag an Bits und Bytes reinprasselt, ist so immens viel. Wenn das Gehirn nicht ein paar Stunden offline gehen würde, indem wirklich du bewusstlos wirst, die Augen zugehen, der Input über die Sinnesorgane ab, dann würde der Arbeitsspeicher überfüllt. Und das ist ja auch das, was du sofort merkst, wenn du schlecht geschlafen hast, dass du dich so groggy fühlst, dass das Gehirnmatsche ist, ja. Das ist wie, als würde dein Laptop einfach zu viel Daten haben, weil du nicht zwischenspeicherst. So, das ist schon mal das eine für das Gehirn. Und bei dem Immunsystem ist es auch so. Unsere Schleimhäute werden jeden Tag mit Milliarden Keimen konfrontiert. Und die müssen immer wieder gucken, ist das Freund, ist das Feind, muss ich gegen den was machen, kann ich den da lassen, muss ich Soldaten ausbilden. Und das braucht das, was wir Schlaf nennen, damit der Körper die Zeit hat, diese Dinge vorzubereiten. Und im Gehirn wird eben auch ganz viel das, was du nicht brauchst, gelöscht und das, was du brauchst, verstärkt. Gerade so im REM-Schlaf, in diesen Traumphasen, ist das Gehirn stark durchblutet, obwohl wir ganz tief schlafen. Und da werden zum Beispiel Nervenverbindungen immer neu geguckt. Brauche ich die morgen wieder? Dann werden die verstärkt. Brauche ich die nicht? Die Hälfte von dem, was ich dir vielleicht hier erzähle, das wirst du heute Nacht wieder löschen, weil du denkst, den Quatsch brauche ich nicht, den der Feld erzählt. Aber die andere Hälfte wird vielleicht, weil du das sehr interessant findest, emotional verstärkt. Und im Gehirn findet dann so eine richtige Nervenbahnungsverstärkung statt. Da gibt es halt noch tausend andere Sachen. Also auch gerade für dieses, was jetzt so hip ist, Longevity. Die meisten biologischen Longevity-Prozesse laufen im Schlaf ab. Also die Freisetzung von Stammzellen zum Beispiel, Organverjüngung oder eben Reparatur geschädigter Zellen, Hautverjüngung und so weiter, alles Schlaf.
Ja. Ja, spannend. Da sprechen wir auf jeden Fall gleich auch noch mal drüber, zum Thema Longevity. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, es gibt ja die REM-Schlafphase, die Tiefschlafphase und da passiert ja ganz viel. Jetzt gibt es ja mittlerweile auch wirklich diese vieles, was Mensch, also ich auch, ne, diese
Ja.
Tracking, ob Ringe, Uhren etc., Wearables oder wie man die heißt, nennt. die das ja auch alles so ein bisschen mittracken. Und da werden ja auch so unterschiedliche Werte dann angezeigt. Was würdest du so aus deiner Praxiserfahrung heraus auch sagen? Kann man sich da an bestimmte Werte auch halten oder sich daran orientieren? Ich könnte mir vorstellen, dass viele jetzt wissen wollen, ja, wie lange sollte denn diese Schlafphase im Idealfall aussehen? Was kann ich vielleicht auch tun, damit ich besser einfach da in diese Phase reinkomme?
Also weltweit schlafen die meisten Menschen oder brauchen 6 bis 8 Stunden irgendwo dazwischen, um langfristig gesund und fit zu bleiben. Es gibt nur 10% Menschen, die wirklich mit 4 bis 6 Stunden auskommen. Da hast du halt ganz viele Spitzenpolitiker, Spitzenmanager drunter, weil die eben
müssen,
dadurch, dass sie so wenig Schlaf brauchen, eben das Tagespensum schaffen.
Mhm.
Und wiederum 10% Menschen weltweit brauchen wirklich 9 bis 10. So, jetzt ist die Frage aber, die Tracker sind im Moment alle noch nicht gut genug, um zu unterscheiden, ist es Leichtschlaf, Tiefschlaf oder Traumschlaf. Was sie gut können, ganz gut können, ist die Gesamtschlafenszeit messen. Und Sachen wie Apple Watch oder auch andere können Sauerstoffsättigung messen. Das ist ganz wichtig, um rauszukriegen, hat derjenige irgendwie, kriegt der nachts Luft, hat der Schlafapnoe, Herzrhythmusstörungen. Und die werden auch immer besser. Aber im Moment ist noch kein einziger Tracker oder Ring in der Lage, genau diese Schlafphasentiefen zu unterscheiden. Wir brauchen da Geräte mit 20 Kabeln, die 10.000 Euro kosten für. Und es sitzt immer noch ein Mensch, müsst ihr mal vorstellen, im Jahr, wo alles redet von KI, aber die KI ist immer noch nicht so gut. Wir haben da immer noch eine speziell ausgebildete Leute, die jede Nachtmessung eine 30 Minuten von Hand vorauswerten müssen, um diese Schlafstadien. Deswegen, ich sag mal, in ein paar Jahren sind die Tracker auch so weit, da können die das selber. Und dann kannst du dich auf diese Daten verlassen, weil im Moment kommen immer mehr, und das hast du ja auch schon richtig, es kommen immer mehr, die mir das dann zeigen und guck mal hier, ich habe nur 0% REM-Schlaf. Und wir müssen immer wieder sagen, das sind keine guten Werte, weil du dich darauf nicht verlassen kannst, weil die Technik noch nicht so weit ist. Ja?
Das heißt eigentlich, wenn man jetzt wirklich ein Schlafproblem hat, wobei Schlafstörungen, das ist ja, also ich weiß nicht, ob du da Prozentzahlen hast, wie viele Menschen an Schlafstörungen leiden. Es gibt ja unterschiedliche Lebensphasen auch, ne? Gerade auch bei Frauen mit Beginn der Wechseljahre dann, ne? Oder wenn auch die Kinder kleiner sind. Also ich glaube, Schlafstörungen kennt so gut wie jeder. Aber wann wird es oder welche Menschen kommen da zu dir in die Praxis? Was haben sie da vielleicht auch für Leiden dann?
Also in der Praxis sind es hauptsächlich tatsächlich schnarchende oder atemaussetzende Männer und Frauen, das ist dann richtige Schlafmedizin. Das ist für uns sehr dankbar, weil es sehr handfest ist. Die andere Gruppe, die kommt, das sind Leute wirklich mit Ein- und Durchschlafstörung. Und da wird es tatsächlich schon ein bisschen schwieriger. Wir alle werden bei uns technisch diagnostiziert, also schlafen zu Hause im eigenen Bett oder im Hotel mit so einem Schlafverkabelungsgerät. Wir können das inzwischen auch bundesweit verschicken. Wir haben eine eigene Online-Sprechstunde, wo du das überall hin auch verschicken kannst, kannst du dir selber anlegen. Damit wir unterscheiden oder damit wir sehen können, wieso wird sie denn wach oder eher. Weil oft weißt du das ja selber nicht. Du wirst wach und denkst, verdammt nochmal. Und gerade Frauen sind oft unter- oder fehldiagnostiziert, weil Männer verraten sich ganz oft nachts durch lautes Schnarchen. Und die Partnerin oder spätestens der Kegelbruder kriegt das irgendwann mit und sagt, hör mal, Hase, so geht das nicht, du jappst da ja rum, du sägst die Hütte ab, geh mal zum Arzt. Und die behandeln wir dann, kriegen diese Masken oder Schienen oder keine Ahnung. Aber bei den Mädchen ist es so, Frauen machen nachts oft nicht so einen Krach, die haben ein anderes Rachenspannung durch die weiblichen Hormone. Und gerade, du hast es schon angesprochen, ab den Wechseljahren werden die Schlafstörungen deutlich mehr. Da ist auch im Moment eine große Welle. Also es ist ja ein großer Erfolg, diese ganzen Wechseljahresbücher sind ja sehr, weil die Frauen da jetzt wirklich das ernster nehmen. Und da sind Schlafstörungen halt ein Riesenthema. Und hier ist es so, dann wird oft schnell auf Psyche oder Hormone geschoben. Das ist auch richtig so, aber es fehlt die körperliche Untersuchung. Also auch Frauen mit Schlafstörungen sollten schauen, dass sie sich einmal wenigstens schlafmedizinisch untersuchen lassen, eine Nacht lang, damit wir sehen können, ist da nicht doch noch was. Und wir haben ganz oft bei Frauen, dass die eben so leichte, die machen nicht so einen Krach, aber die kriegen auch nachts eine flachere Atmung und darüber wirst du oft wachgeschossen. Also das ist ein sehr spannendes und wichtiges Thema, weil nämlich, es ist so, wenn du und ich jetzt irgendwann mal es geschafft haben, wir sind Privatiers, du hast deine Villa auf Mallorca und du brauchst nicht mehr arbeiten, dann tut die Schlafstörung oft nicht mehr so weh. Mal wenn du Rentner bist, ja, weil du dann weißt, okay, dann hänge ich das halt heute Morgen nochmal dran oder ich mache ein Nickerchen. Aber wenn du in der Sandwich-Phase des Lebens bist, du musst das Haus abbezahlen, musst die Kinder zur Schule bringen, musst selber arbeiten, musst funktionieren, dann kannst du dir das nicht leisten. Und dann kommt ein solcher Druck auf den Schlaf und die Schlafstörung bis hin zur Panik vor der nächsten Nacht. Das ist eigentlich das, womit wir zu tun haben. Ja? Das ist sozusagen eine Schlafstörung. Ob die jetzt eine Krankheit ist oder nicht, macht sich ganz stark daran fest, in was für einer Lebensphase du bist und wie sich das für dich anfühlt. Ja? Und es ist zum Beispiel wichtiger, als was dein Tracker dir sagt, ist, wie es dir morgens geht. Manchmal sagt der Tracker alles super und du fühlst dich scheiße. Und umgekehrt, wenn es dir nicht gut geht, dann stimmt was nicht. Ja?
Also für dich ist dann immer so ein Ansatzpunkt, wenn man wirklich einen Leidensdruck hat, dann.
Genau, und es gibt natürlich so bestimmte Formeln. Also wenn wir sagen zum Beispiel, wenn eine Schlafstörung länger als 3 Monate anhält oder mehr als 3-mal pro Woche oder mehr als 3 Stunden pro Nacht, dann auf jeden Fall zum Arzt, damit sich das nicht festsetzt und damit man auch mal schaut. Ja? Ab und zu mal wach werden irgendwie unter Stress, das ist ja jetzt normal. Und wenn du dann irgendwann wieder einschläfst und es geht dir den nächsten Tag irgendwie halbwegs okay, aber wenn du merkst, ich kann nicht mehr, dann stimmt ja was nicht. Ja?
Und wenn man dann geschaut hat, also gesetzt den Fall, man macht es mit euch mit einer Online-Sprechstunde oder man hat eben diese Verkabelung und trackt das Ganze mal vernünftig. Was passiert dann?
Naja, dann schauen wir halt zum Beispiel, ist das jetzt, sehen wir körperliche Mitursachen dafür, dass derjenige wach wird? Ist das eine zu flache Atmung? Ist da irgendwas an den Nerven? Zuckt die mit den Beinen? Knirscht die wie Bolle? Dann kannst du da gezielt schon mal drauf hingehen. Oft sind das mehrere Schräubchen, die gleichzeitig locker geworden sind, wie an einem Motor. Da ist Stress von außen, da ist irgendwie keine Ahnung, aber die Körperfunktionen in der Nacht sind der Keller des Schlafhauses. Und wenn dieses Haus wackelt, dann guckst du als erstes nach dem Fundament und guckst, dass es da schon nicht mehr wackelt. Weil sonst brauchst du in den oberen Stockwerken gar nicht gucken. Und so bauen wir das quasi auf. Wir gucken immer erst nach dem. So, und wenn da, dann stellen wir erst die Atmung wieder her mit einer Schiene oder keine Ahnung. Und dann guckst du nach. Und manche Leute brauchen auch tatsächlich mal eine Zeit lang Schlafmittel. Und wenn die natürlich aus der Hand des kundigen Arztes kommen, dann ist es auch nicht so schlimm. Da ist ganz oft ganz große Angst davor. Oh Gott, ich darf nichts nehmen, ich werde abhängig, ich werde dement. Dann müssen wir den erstmal wieder beruhigen und sagen, Mensch, dafür sind die doch da. Nimm das mal jetzt 2, 3, 4 Wochen, damit du überhaupt mal wieder zur Ruhe kommst, Hasi. Ne? So. Und das ist so unser täglich Brot.
Damit der Körper sich also erstmal wieder auch erholen kann, ne? Damit man selber vielleicht auch
Wenn
wieder
du
in
das
diese
ganz doll hast und
Stressregulierung
du bist
kommt.
schon. Genau, wenn du das wirklich doll hast und schon lange und du bist in diesen Teufelskreis reingeraten, dass du Angst hast vor der nächsten Nacht, Angst, dass du darüber krank wirst, Angst vor den Tabletten und sich das immer weiter hochschraubt, dann besteht das ganze Leben nachher nur noch für solche Leute aus der Angst, nicht zu schlafen. Da musst du manchmal einfach mal für ein paar Wochen eine Brücke bauen, dass du sagst, jetzt nimm das mal, damit mal Ruhe in den Karton kommt, dass dein Körper auch merkt, es geht wieder. Und dann kannst du das ja auch nachher anders machen. Wir haben natürlich auch tausend nicht-medikamentöse Tricks und Verfahren. Psychologisch, mit konstanten Bettzeiten, Melatonin, Licht, bestimmte Klänge. Und da musst du immer abwägen, wie doll ist es denn? Und natürlich auch, was will derjenige? Wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, auf keinen Fall eine Tablette, dann versuchen wir es anders.
Und was sind so die häufigsten Ursachen, so aus deiner Erfahrung heraus, für ja einfach eine einen gestörten Schlaf oder am Ende
Also bei den
natürlich?
Einschlafstörungen, wenn du erst gar nicht runterkommst, dann ist es häufig Stress, Druck, Angst. Ich meine, guck dir mal an, du musst ja nur die Nachrichten anmachen und da musst du nur lange genug gucken, dann kann irgendwann keiner mehr schlafen, ja. So, dann ist es Zeitdruck, Finanzdruck, Ärger privat, beruflich und dann ist eben auch Dinge, die du vielleicht früher hattest du den gleichen Stress, aber warst 25 und hast trotzdem geschlafen. Heute bist du 45 und schläfst bei gleichen Problemen nicht mehr. Weil dein Körper sich verändert hat oder deine Seele. Und also wenn man jetzt die körperlichen Schlafstörer nimmt, dann ist wirklich die Atmung, also Schnarchen oder flachere Atmung nachts, ist der Haupttreiber. Also es gibt unglaublich viele, die jahrelang rumlaufen, Psychotherapie, alles und denken, es ist der Stress und wir messen die einmal und sehen, atmet halt ein bisschen flacher, kriegt so eine Kieferschiene und auf einmal ist die Schlafstörung weg. Das ist wirklich frappant, ja. Und das andere ist natürlich dann schon der Nervenstress, ja, oder eben dann die Hormone oder, ne? Und deswegen ist es auch wichtig, Schlaf ist ziemlich beratungsintensiv. Du musst dir dann halt schon mal Zeit nehmen, mal messen und dann wirklich auf den Einzelfall. Das ist ja zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie hier die Bildzeitung kommt und will immer die drei besten Tipps, um besser zu schlafen. Das ist natürlich so ein bisschen Allgemeinplatz, ne? Mach Schlafzimmer dunkel, leise und kühl, das wissen die Leute selber. Die haben echte Probleme und deswegen musst du das halt dann auch, ja, sagen wir mal, individuell angehen.
Und aber dieses Thema Schlafapnoe und auch Schnarchen, das kann man gut in den Griff
Kannst du
kriegen.
super behandeln, ja.
Okay.
Das ist, du musst es einmal halt messen und erkennen und dann können wir das mit technischen Verfahren, also entweder mit so einer Schlafmaske, das ist quasi nur wie ein umgekehrter Staubsauger, da kriegst du einfach nur Luft in den Rachen nachts, alles ist weg. Oder wir haben so spezielle Kieferschienen oder du verhinderst die Rückenlage oder keine Ahnung. Das kriegt man ziemlich gut behandelt, wenn man es erkennt. Während die nervlichen Schlafstörungen, die sind dann schon nochmal eine komplizierter, anspruchsvoller, individueller, aber auch da. Manchmal dauert es ein bisschen, bis du so das richtige Menü und Konzept, aber die meisten kriegen wir verbessert. Und das ist auch wichtig, weil also jemand, der das hat und der das kennt, der weiß schon, dass das einen argen Leidensdruck macht, selbst wenn du daran nicht stirbst. Also
Ja,
du stirbst an einer
absolut.
Schlafstörung nicht so schnell, weil der Körper halt extrem robust ist. Aber der Leidensdruck, gerade wenn du viel mit dem Gehirn arbeitest, gerade heute viel am Computer, viel reden, viel denken, das arme Gehirn macht direkt schlapp, weißt du?
Ja, genau. Also man stirbt vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich irgendwie auch
Genau,
ein
ne,
Stück
subjektiv,
weit, ne?
ja, weil das macht schon echt fertig. Wenn du und ich jetzt Holzhacker wären, ja, dann kämen wir, wie gesagt, und wir müssten nicht viel reden und denken, sondern nur stumpf Holz hacken. Dann kämst du auch mit 4, 5 Stunden dauerhaft über die Runden, selbst wenn du 8 brauchst. Weil der Muskel, der merkt das zwar auch, aber der ist nicht so anspruchsvoll. Aber das Gehirn, das Immunsystem, die Seele, die sind sehr anspruchsvoll. Und denen
Ja.
reicht das dann eben nicht. Und da merkst du schon eine Stunde zu wenig dauerhaft. Das merkst du halt eben.
Ja, total. Wie ist das mit dem Durchschlafen? Also gerade wenn man nachts quasi gestört wird, ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich, also meine Kinder sind jetzt schon groß, aber als die klein waren und die waren beide sehr nah beieinander, das war schon eine Tortur, ne? Dass man ständig dieses nachts geweckt werden. Wie ist das generell? Also gibt es ja auch, wenn man keine Kinder hat, in anderen Lebensphasen kann man dann auch wieder nicht schlafen, wird mehrmals nachts wach. Wie bewertest du das?
Also, da ist es wirklich, da muss man abwägen. Nicht jedes nächtliche Wachwerden ist gleich eine Störung oder Krankheit. Man muss dazu wissen, dass es früher in der Menschheitsgeschichte sogar ein Überlebensvorteil war, nachts häufiger wach zu werden. Weil du musst dir überlegen, es war eine gefährliche Phase. Man schlief in der Gruppe ums Feuer und es bestand ja jederzeit eine gewisse Bedrohungslage, ja? Schlange, Feuer, Fressfeind, Tiger. Und da hattest du immer welche, die in der Gruppe wach waren. Es waren häufig die Älteren, weil die nicht mehr fit für die Jagd waren. Sodass ein Grund mit, warum Schlafstörungen mit zunehmendem Lebensalter mehr werden, auch was genetisch, historisch, evolutionäres ist, das war eben so, dass man häufiger mal nachts wach wurde, um nach dem Rechten zu sehen. Bis zur Industrialisierung, der Erfindung des künstlichen Lichts und der Fabriken haben die meisten Leute in Europa in 2 Schichten geschlafen. Die sind ein bisschen früher abends ins Bett, keine Ahnung, zwischen 9 und 10. Dann hast du so bis 2 geschlafen und dann waren die bis 4 Uhr wach, haben nochmal Feuer gemacht, haben die Kinder gestillt, haben sich geliebt, verkloppt, keine Ahnung. Und dann haben die sich nochmal hingelegt. So. Und erst als die Fabriken kamen und man gesehen hat, nee, der soll mal schön um 7 Uhr anfangen zu ackern und dann den ganzen Tag, hat man. Gibt es auch interessante Berichte, dass die amerikanische Schlafforschung hat extra das so ein bisschen gedreht, dass nur diese eine Durchschlafphase so die normierte ist. Ja, das ist nicht unbedingt richtig. Also von daher ist die Entscheidung, ist mein nächtliches Wachwerden jetzt wirklich schon eine Störung oder ist es gar nicht schlimm oder normal oder vielleicht war ich früher mal eine Nachtwache. Das muss man sich halt angucken. Wenn es dir den Tag über trotzdem gut geht und du funktionierst, dann ist es wahrscheinlich keine Krankheit. Das Problem ist nur, wenn du jetzt wirklich auch um 6 raus musst und dir fehlt diese Stunde, weil früher konntest du ja dann noch dranhängen, dann wird es trotzdem zum Problem, obwohl es eigentlich in einem anderen Lebensumfeld vielleicht gar keins wäre.
Das schon, aber ich frage mich jetzt, wenn man wirklich, also jeder kennt das, glaube ich, so 2, 3 Mal vielleicht nachts wach wird, auch wenn man wieder einschläft. Und jetzt liest man ja auch ganz viel, Stichwort Longevity, was da alles passiert innerhalb des Schlafes. Hat das keine Auswirkungen auf den Körper? Ist das nicht so nicht so dramatisch, wie es ganz oft dargestellt wird.
Ich glaube, im Schnitt ist es nicht ganz so dramatisch. Es kommt ein bisschen auf den, auf dich, auf den Einzelfall an und natürlich, wie lange bist du nachts wach und wie sehr leidest du darunter am nächsten Tag. Ja? Ich sag mal, da 2 Stunden nachts wach liegen, das ist nicht mehr normal und auch nicht gut. Aber wenn du jetzt zweimal wach wirst, du gehst Pipi machen, du bist jeweils eine Viertelstunde wach, schläfst wieder ein und kommst halbwegs durch, dann macht das nichts. Das macht nichts. Ja? Das ist das, was wir natürlich mit unseren Geräten auch sehen können. Wenn du dann, sagen wir mal, mindestens irgendwie, keine Ahnung, 15% Tiefschlaf hast, 15% Traumschlaf, der Rest ist leichter, dann kannst du auch mal wach werden nachts. Das ist nicht schlimm. Und wie gesagt, in ein paar Jahren können die Tracker das auch relativ gut. Dann kannst du ja auch schon sehen, okay, irgendwo bin ich ganz gut im Rahmen. Ja? Also der Schlaf verträgt überhaupt nicht den Druck, den du zum Beispiel bei Ernährung und Bewegung ihm zumuten könntest. Also wenn wir jetzt bei Longevity zum Beispiel nehmen, also Ernährung ganz wichtig, Sport ganz wichtig, aber der Schlaf, den kriegst du mit deinem Willen ja überhaupt nicht erzwungen. Der wird ja eher schlimmer, wenn du da Druck drauf machst. Du und ich, wir könnten uns jetzt morgen zwingen, uns mehr zu bewegen und weniger zu essen. Das ist schwer, aber geht. Aber mach das mal mit dem Schlaf. Und deswegen ist es oft kontraproduktiv, wenn man jetzt versucht, den Schlaf so, ich darf nicht wach werden, dann wirst du erst recht wach. Ja? Den muss man halt schon ein bisschen kommen lassen, so, ne? In der
Ja.
Regel macht der schon. Wenn du die Grundbedingungen, dass du gut Luft kriegst, dass du da nicht bei 40 Grad schläfst, wenn natürlich 7 Kinder auf dir rumtrampeln nachts und dein Partner sägt wie Sau, dann hast du schlechte Karten. Ja? Dann muss
Ja.
man ein bisschen gucken, dass wir die Prinzessin ein bisschen beschützen, damit die überhaupt schlafen kann, ne?
Ja. Ja, und genau, nochmal Stichwort Prävention, Longevity, all das. Du beschäftigst dich damit ja auch ganz viel. Was können wir da tun, um einfach gut in den Schlaf zu finden? Also damit wir ja einfach
Ja, also,
dauerhaft da so ein bisschen auch drauf achten, entspannt
genau.
sind.
Also, wenn es jetzt wirklich um eine Schlafoptimierung ginge, dann muss man schon sagen, ist es wichtig, dass du dich tagsüber möglichst viel bewegst. Aber dann nicht zu spät am Abend. Ja, also Sport, Bewegung ist immer schlaffördernd, dann, wenn diese letzte Einheit nicht zu dicht am Schlaf dran ist. Es bringt jetzt nichts, wenn du um 11 ins Bett gehst und du machst um 10:30 noch ein fettes Workout. Dann bist du überhitzt, überwärmt, dein Körper ist überreizt. Mach's am späten Nachmittag und dann ist es schlafförderlich. So, Ernährung, 1 bis 2 Stunden vor Heiabett, nichts Schweres mehr essen. Am besten eiweißreich, nicht so viel Kohlenhydrate, nicht so viel Fett, damit der Magen nicht so belastet ist. Ja? Möglichst proteinreich, weil nachts eben die Wachstumshormone, Aufbau von Muskeln, Reparatur von Zellen, das braucht halt Proteine. Nicht so viel Kohlenhydrate, nicht so viel Fett, eher proteinreich. Und dann kann man schon auch, und das ist natürlich jetzt einfach noch mal eine andere Art von Wissenschaft, den Schlaf gewisserweise boostern. Also Melatonin am Abend, auch von außen gegeben, kann deinen Schlaf verbessern. Auch wenn, also die Amerikaner fressen das ja wie Smarties, und dort ist Melatonin und bei uns jetzt eben auch nicht nur ein schlaffördernder Stoff, sondern es ist ein starker Radikalfänger, antientzündlich. Melatonin ist der Dirigent des nächtlichen Hormonorchesters. Das heißt, du kannst mit einer. Es ist aber so ein bisschen tricky. Wenn du zu viel Melatonin gibst, wird deine körpereigene Produktion manchmal unterdrückt. Während wenn du eine kleine Dosis nimmst, piekst du deine eigene Melatoninproduktion nochmal mit an. Das ist so ein bisschen sophisticated, ja. Aber da kommt jetzt einiges. Oder zum Beispiel mit diesen Stammzellen. Das ist ja mega hip. Wer das schafft, die ersten vernünftigen Stammzellen. Triggertherapien. Und da sind wir jetzt auch dran, das zu erforschen, oder auch irgendwann wird es Therapien geben, wo du zum Beispiel abends eine bestimmte Infusion gibst, nicht tagsüber. Weil wenn du das vorm Schlafen gibst, dann gibst du dem Körper genau zu dem Zeitpunkt seine Substanzen oder sogar, das wird auch kommen, dass es nächtliche Dauerinfusionen gibt. Weil da braucht der Körper ja die Stoffe. Und ja, das macht aber halt noch keiner. Da sind wir dran.
Sehr spannend. Ja, und Melatonin, also genau, du hast es jetzt gerade so ganz kurz angerissen. Würdest du sagen, ab einem gewissen Alter kann man das durchaus
Ja, du
substituieren,
kannst
ja?
das ab 18.
Ab
Also
18, okay.
die Kinderärzte geben das auch den ADHS-Kindern, wenn sie ADHS haben und Ritalin, dann ist es, das muss aber bei Kindern und Jugendlichen, sollte es vom Kinderarzt beobachtet werden. Ja? Und bei Schwangeren solltest du es nicht machen, bei Stillenden auch nicht, weil es keine Daten gibt. Aber ansonsten kannst du relativ problemlos und ungefährlich einfach damit mal ein bisschen rumspielen, weil es macht nichts. Es ist ein körpereigener Stoff und er hat eine kurze Halbwertszeit. Wenn du zum Beispiel das als Mundspray nimmst, ist es relativ schnell im Blut und ist nach einer Stunde wieder raus. Das heißt, wenn du jetzt nicht gut einschlafen kannst, kannst du ruhig mal mit Melatonin ein bisschen experimentieren. Und das kann man alles mal 4 bis 6 Wochen so unproblematisch machen. Und manche Leute machen das ja auch immer. Ja. Oder wenn du nachts wach wirst, du kannst ja nachts um 4 keine Schlaftablette mehr nehmen, weil die wirkt ja 7 Stunden. Dann bist du total im Eimer. Aber zum Beispiel, wenn du Melatonin als Mundspray, kannst du auch nachts um 4 nochmal 2, 3 Hub dir unter die Zunge schießen, um vielleicht nochmal so einen Stupser zu kriegen, dass du die letzten 2 Stunden dir noch holst. Also damit macht man in der Regel nichts verkehrt.
Und du hast über Ernährung auch gesprochen, schön eiweißreich zum Abend hin, damit wir eben gut in den Schlaf finden. Was hältst du von Kaffee? Das ist ja auch so ein umstrittenes Thema, immer wieder.
Es gibt koffeinsensible Leute und Leute, denen das überhaupt nichts macht. Wenn du mit einer Schlafstörung zu tun hast und du merkst, dass du da von Kaffee, dann sollte man ab 15 Uhr keinen mehr trinken, weil der eine relativ lange Halbwertszeit hat. Also Koffein hat eine Halbwertszeit zwischen 3 und 5 Stunden. Das heißt, die 3 Espresso, die du trinkst, Espressi, die sind dann erst um 20 Uhr wieder aus dem Blut. Aber es gibt auch Leute, die trinken halt, du kennst das doch beim Italiener abends nach ihren 3 Grappa noch 3 und die pennen wie die Steine, ja. Das muss man so ein bisschen in sich abspüren und abschmecken. Und am Morgen ist Koffein ja durchaus hilfreich, ja. Das ist genau wie helles Licht. Es gibt ja Bright Light Lampen, die einen vermehrten blauwelligen Lichtanteil haben. Das ist das, was wir abends herausfiltern, wenn wir so Blue Light Blocker Brillen benutzen oder so. Aber morgens ist das absolut hilfreich, um deinen Tag zu takten. Also wenn du morgens schneller wach werden willst, dann holst du dir halt so einen Lichtwecker oder setzt dich in den ersten 30 Minuten nach dem Wachwerden vor so eine Lampe, die einen erhöhten blauwelligen Lichtanteil hat, weil der macht dich wach. Und damit kannst du auch übrigens wieder den Schlaf ein bisschen tunen, weil wenn du morgens gut wach wirst, kann es sein, dass du abends besser schläfst, wie so eine Rutsche, weißt du? Wenn du morgens hoch anfängst, hast du mehr Schwung, der Skispringer, als wenn die Rutsche so flach anfängt und du schon total aus dem Quark kommst und ja.
Ja, und also dann haben wir auf jeden Fall Bewegung, wir haben die Ernährung, wir haben ein
Ernährung.
bisschen Melatonin, wo wir ausprobieren können und
Es gibt natürlich noch viel Sachen, zum Beispiel mit Temperatur kann man spielen. Also es ist normalerweise so, dass du nur dann einschlafen kannst, wenn du nicht zu warm bist. Die Körperkerntemperatur, das heißt die Temperatur unserer inneren Organe, Gehirn, Herz, Nieren, Lunge, die geht ab dem Abend langsam runter und hat in der Nachtmitte ihren Tiefpunkt. Ungefähr 1,5 bis 1,5 Grad weniger. Also wenn du und ich jetzt tagsüber 37,5 haben, dann haben wir dann nur noch 36. Und wenn jetzt dein Zimmer zu warm ist, wie in heißen Sommernächten, oder du kurz vorher noch was sehr Aufregendes gemacht hast, körperlich oder psychisch, dann bist du zu warm, dann kannst du nicht schlafen. Also damit kann man auch experimentieren. Es gibt inzwischen schon Betten, da kannst du die Temperatur einstellen oder so temperaturregulierende Schlafbettwäsche, keine Ahnung. Das ist auch so ein Tuning-Aspekt, ja? Temperaturregulation, Licht, nachts sollte es dunkel sein, weil helles Licht Melatonin stört, leise, Krach, stört Schlaf, ja? So, und dann gibt es eben noch andere Sachen, Aroma zum Beispiel. Also du kannst mit bestimmten Düften den Schlaf entweder fördern oder schlechter machen. Düfte sind aber so individuell, dass du jetzt, wenn du da jetzt Lavendel hinstellst, was wissenschaftlich ja schlaffördernd ist, ich krieg da einen Affen, wenn ich das rieche. Ja? Da musst du den Leuten verschiedene Sachen zum Auswählen geben. Ja? So, und da tut sich ja jetzt einiges. Das wird in den nächsten Jahren noch ein Riesen-Consumer-Markt werden. Ja?
Ja, spannend. Und vielleicht noch gerade die Temperatur, weil du gesagt hast, gibt es da so einen Richtwert, was gut ist? Also es liest man auch immer mal wieder
Also
so mit 18 Grad oder so.
genau 18 bis 22 Grad sagt man, aber ich meine, so what? Meistens ist es ja ein bisschen wärmer, irgendwie 4, 25. Eins ist immer ganz wichtig, solange du gut schläfst und du keine Probleme hast, ist es eigentlich völlig wurscht, was du machst und wie du es machst. In dem Moment, wo es anfängt, dass du nicht mehr gut schläfst oder du Probleme hast oder am Tag oder du dich jetzt wirklich optimieren willst, wenn du jetzt wirklich ein Leistungssportler bist, da musst du dann schon achten. Ja, Also gerade eine Einzelkämpfersportart, wo es nachher um eine Zehntelsekunde geht, für den ist natürlich wirklich jedes 30 Minuten aber im Alltag muss man sagen, solange du jetzt irgendwie klarkommst, kannst du im Prinzip fast machen, was du willst.
Ja, und ganz so easy ist es ja dann leider nicht, ne? Man muss ja, so wie du auch gesagt hast, ganzheitlich an den unterschiedlichen Stellschrauben gucken, was da dann, wo die Ursachen liegen, ne?
Auf jeden Fall, ich wollte damit nur sagen, es gibt eben, wenn du auf die Straße gehst und eine Umfrage machst, du hast ja auch gefragt, wie viel Prozent.
Ja.
Das ist je nach Studie und Auftraggeber immer unterschiedlich. Manche behaupten, 80% der Deutschen schlafen schlecht. Das ist zu viel. Aber die Hälfte ist es schon. Jetzt muss man sich die Frage stellen, schlafen die jetzt wirklich alle schlechter oder haben die das jetzt nur mehr auf dem Radar, dass sie immer schon nicht so gut geschlafen haben und thematisieren das jetzt das erste Mal? Ja, das ist auch schwer rauszukriegen. Ne? Aber der meiste Leidensdruck ist bei Leuten, die voll an der Feier sind, die tagsüber funktionieren müssen. Kind, Schule, Arbeit, Doppelbelastung, Knete muss rein, Haus abbezahlen, Meeting. Boah, ja, und denen müssen wir helfen.
Und das kann man aber dann, ja klar, wenn man jetzt wirklich einen großen Leidensdruck hat, dann kommt man zu dir oder zu euch.
Ja, die meisten kriegen wir hin, aber auch nicht immer alle. Also man muss ja da immer vorsichtig sein. Es gibt Leute, die haben, das sind dann aber wirklich schon hartnäckige Fälle, ja, die jetzt seit wirklich schwerste, hartnäckigste Schlafstörung, die haben es vielleicht auch schon geerbt, die sind auch schon in so einem Teufelskreis drin, da musst du da manchmal wirklich Arbeit leisten. Dankbar ist immer, wenn wir dich verkabeln und wir sehen, die atmet ein bisschen flach, dann kriegst du ein Schienchen und auf einmal schläfst du wieder und bist ganz glücklich. Also das geht auch manchmal schnell.
Ja, sehr spannend. Also genau, wir packen natürlich alle Links auch zu dir, zu deiner Praxis und weiterführende Links hier mit in die Shownotes. Du bist ja auch auf Instagram. Da kann man dann auch mehr erfahren. Und genau, vielleicht hast du noch irgendeinen Hack so zum Abschluss, was ja, ich glaube, für viele ist das Thema, also Schlaf, einfach super
Also
präsent im Leben.
ich glaube, was man, also ich nochmal so, was dem Schlaf vielleicht helfen kann, ist, dass man sich nochmal so klar macht, was vielen Leuten schwerfällt, ist, sich da so reinfallen zu lassen. Wenn der Schlaf jetzt auch zu sowas gemacht wird, was ich immer mehr besser kontrollieren will und optimieren will, dann wehrt er sich oft, weil der Schlaf ist was ganz anderes, weil es Nacht ist als am Tag. Und die günstigste Haltung, auch wenn das natürlich, das hört sich, ich muss auch manchmal was nehmen, ja. Ich muss ja auch ein großes Rad drehen. Und wenn ich dann merke, verdammt, ich liege jetzt hier schon, dann schmeiße ich mir halt auch was rein, ja, weil ich mir das auch nicht so leisten kann. Aber im Grunde ist so eine halbwegs gesunde Haltung, ich lasse mich da jetzt so mal reinfallen und lass mal die Natur mit mir machen, was sie mit mir macht nachts. Verstehst du? Weil an sich macht der Körper, wenn die Eckdaten stimmen, du kriegst wieder Luft und so, dann macht der eigentlich genau das, was er soll von selber. Man muss ihm gar nicht so viel auf die Sprünge helfen meistens. Nur dann, wenn du, ne, das ist aber natürlich jetzt leicht gesagt. Aber der Schlaf unterscheidet sich tatsächlich qualitativ von diesen anderen Lifestyle-Faktoren, weil du ihn nicht erzwingen kannst.
Ja. Danke schon mal für die ganzen vielen Infos und das Wissen, das du hier mit uns allen teilst. Und ich habe immer noch eine abschließende Frage an meine Gäste. Wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, was natürlich noch ewig dauert, weil du bist ja sowieso mit im Thema Longevity vertreten, was würdest du sagen, waren für dich so drei Eckpfeiler für mehr Glück, Zufriedenheit und Gesundheit?
Also, ich glaube einerseits, also ich hab einen Sohn, also ich glaube so ein eigenes Kind, das war für mich jetzt doch nochmal, ich wusste das vorher irgendwie so gar nicht, was das einem geben kann. Ja, so guckst den an und denkst, das ist ein echter Mensch und vorher war der gar nicht da und der ist auch noch von dir zur Hälfte. Das war glaube ich, einschneidend. Und dann würde ich sagen, dass eine gewisse Zähigkeit im Durchhalten von Aufgaben und Zielen. Also ich bin zum Beispiel wie Butter durch die Schule irgendwie gerutscht und hatte ein gutes Abi und dann im Studium hat es mich wirklich völlig weggehauen. Ich wusste gar nicht, was sie von mir wollten. Es war so ätzend und anstrengend und ich hätte es fast sein gelassen. Aber sagen wir mal, so ein Biss und eine gewisse Beständigkeit im Leben einmal selbst gesetzte Ziele wirklich durchzuhalten und nicht immer sofort aufzugeben, ja. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis, die ja auch heute bei jüngeren Leuten ganz schwer zu vermitteln ist, weil ihnen alles abgenommen wird, ne? Und das Dritte würde ich sagen, oft genug aufs glitzernde Meer gucken.
Das ist gut. Das hört sich schön an. Ja, vielen lieben Dank für die ganzen Insights zum Thema Schlaf. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst sehen. Wir sehen uns ja dann in
Berlin, ja.
Berlin auf dem Live Summit. Da bin ich schon sehr gespannt auf deinen Vortrag. Und genau, alle anderen, die jetzt hier mehr erfahren wollen, die gucken in die Shownotes. Da ist dann alles Zusätzliche verlinkt.
Vielen herzlichen Dank, das hat Spaß gemacht.
Ich danke dir.
Tschüss, bis bald.
Tschüss. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir und du findest natürlich hier in den Shownotes auch nochmal alles zu Dr. Michael Feld, zu seiner Praxis, zu seiner Arbeit. Und ja, ich kann dir das nur von Herzen empfehlen, dich wirklich aktiv mit deinem Schlaf auseinanderzusetzen, mal zu gucken, wie steht's um deinen Schlaf, wo kannst du vielleicht auch ein bisschen mehr Schlaf bekommen. In der Regel knapsen wir ja da auch gerne ab. Also da nochmal für dich so einen kleinen Check-in zu machen. Und wie gesagt, wenn du gerade das Gefühl hast, ja, es ist irgendwie gerade auch eine komische Lebensphase, vielleicht bist du gerade in den Wechseljahren, dann ist nämlich das Thema Schlaf leider ein Mega-Hebel. Dann melde dich super gerne zur Holistic Health Show an. Das ist mehr oder weniger auch der Startschuss zum Time to Shine Mentoring-Programm für die nächste Runde. Du darfst mir da alle Fragen stellen. Wir sprechen natürlich über das Thema Hormonbalance, Blutzuckerbalance, warum wir ab 40 einfach anderen Regeln folgen müssen, warum unser Körper da manchmal sich so ein bisschen anfühlt wie ein Fremdkörper und wie wir aber vor allen Dingen da wieder rauskommen. Ich freue mich, wenn wir uns da live sehen. Wie gesagt, kostenlos. Den Link dazu findest du hier. Und ja, wie immer freue ich mich natürlich über eine Bewertung des Podcasts und abonniere ihn auch super gerne, wenn dir die Folge gefallen hat. Schreib mir auf Instagram, das macht ihr ganz fleißig, das freut mich sehr. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns hier oder da irgendwo sehen. Lass es dir gut gehen, ich wünsche dir einen schönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade stehst. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal, deine Adese.